Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr in diesem Moment an einem wohligen, an einem sicheren und an einem muckeligen Ort seid. Das ist mal wieder eine Solo-Folge und ich möchte in dieser Episode darüber sprechen, warum ich an Heilung glaube, was mir auf meiner Reise geholfen hat und wie meine Reise überhaupt aussah. Was ist mein Background? Wo komme ich her? Denn ich habe festgestellt, dass ich immer voraussetze, dass die Menschen, die Get Happy schauen oder hören, alles über mich wissen. Und das ist natürlich großer Käse, weil die Community ja von Woche zu Woche wächst. Und deswegen möchte ich diese Gelegenheit hier nutzen, um euch ein bisschen was von mir zu erzählen und besonders meine persönlichen Erfahrungen zu teilen auf Basis dessen, was ich in den letzten 6 Jahren gelernt habe über Traumaforschung, über Psychotraumatologie, über Neuroplastizität und über die Auswirkungen von Trauma. Wer richtig tief einsteigen möchte, der hat vielleicht mein Buch gelesen oder möchte mein Buch gerne lesen. Und da eine kleine wichtige Anmerkung zu Beginn dieser Folge. Ich habe im November 2023 dieses Buch veröffentlicht unter dem Titel Wie ich wurde. Damals bei einem sehr kleinen Verlag, der mich toll unterstützt hat. Und jetzt ist das Buch aber in einem sehr, sehr großen Verlag gelandet. Und man war dort total begeistert von dieser Geschichte und meiner Art zu schreiben, was mich sehr glücklich gemacht hat. Lange Rede, gar keinen Sinn. Es gibt dieses Buch noch im Handel, aber es wird gerade abverkauft, um dann im Frühjahr 2027 neu zu erscheinen unter einem neuen Titel. Das darf man und mit einem neuen Cover. Also es gibt da natürlich eine Anmerkung dazu, dass dieses Buch schon mal erschienen ist. Aber, und das ist mir total wichtig, vor allem überarbeitet, weil sich in meinem Leben besonders in den letzten 1,5 Jahren natürlich irre viel getan hat. Es ist unglaublich viel passiert. Meine Mutter ist gestorben, die in meiner Biografie eine ganz essentielle Rolle gespielt hat. Menschen, die in diesem Buch in Erscheinung getreten sind, gibt es nicht mehr in meinem Leben. Und es war mir ein großes Anliegen, ich würde mal sagen, die Seiten ein wenig auszuräuchern. Also das nur als kleiner Hinweis. Wenn euch das Buch dennoch interessiert, ich glaube, bei Amazon kann man das noch bestellen, aber es wird dann jetzt im Laufe des Jahres 2026 mehr und mehr aus dem Handel verschwinden. Ich bin 1973 geboren als Kind von 2 Eltern, die im Krieg bzw. kurz vor Kriegsende geboren wurden. Das heißt, wir wissen mittlerweile aus der Traumaforschung und auch aus der Epigenetik, auch ich habe den ganzen Schmerz von meiner Elterngeneration und auch von meiner Großelterngeneration, was diese beiden Weltkriege in Deutschland angeht, tief in meinen Zellen abgelegt. Und das ist bei euch mit Sicherheit auch der Fall, wenn ihr zu dieser Generation gehört. Und allein das, auch das wissen wir mittlerweile, wiegt ganz schön viel, mal unabhängig von der eigenen Biografie und dem, was man als Kind so erlernt und erduldet und ertragen hat. Meine Mutter geboren 1945, mein Vater 1940 und im Prinzip 2 Erwachsene, die aber selber aufgrund ihrer schweren Traumatisierungen in ihren Familien ehrlich gesagt überhaupt nie in der Lage gewesen wären, Kinder in die Welt zu setzen, weil sie nie die Gelegenheit hatten, aus ihren kindlichen Strategien und aus ihren Überlebensstrategien rauszukommen. Das heißt, all das Unaufgearbeitete im Nervensystem und im Gehirn meiner Eltern hatte enorme Auswirkungen auf mich als Kind. Meine Mutter war psychisch sehr, sehr schwer krank. Sie litt offiziell an schweren Depressionen. Ich glaube, heute würde es eine andere Diagnose geben. Ich denke, dass die Depressionen im Grunde genommen ein Symptom waren, aber nicht die Ursache ihrer psychischen Erkrankung. Ich glaube, dass das sehr, sehr viel komplexer war. Aber es ist nicht an mir, meine Mutter posthum zu diagnostizieren. Sie ist im April 2025 im Alter von 80 Jahren verstorben. Aber ich kann ein bisschen darüber sprechen, wie sich der Alltag mit ihr gestaltet hat. Also meine Mutter war im Grunde genommen ein kleines Mädchen im Körper einer erwachsenen Frau, das unglaublich bedürftig war, in seiner Kindheit selber schwerste körperliche Gewalt erfahren hat und ein kleines Mädchen, das all seine Erwartungen und all seine Bedürfnisse, all seine Wünsche und Sehnsüchte auf einen Menschen in der Familie projiziert hat und dieser Mensch war ich. Sie hat im Grunde genommen bis zum Tod immer wieder von mir gefordert, für sie da zu sein, ihre Bedürfnisse zu stillen, ihre Sehnsucht nach Nähe zu befriedigen. Und das hat sie, wie ich heute weiß, gemacht, seit ich ein ganz, 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 ganz kleines Mädchen war. Das heißt, ich bin sehr früh ein parentifiziertes Kind gewesen, dessen Aufgabe es in diesem Leben war, sich vor allem um die Bedürfnisse der Mutter zu kümmern. Und das war auch dringend notwendig, denn im Zuge dieser schweren psychischen Erkrankungen meiner Mutter hatte sie Phasen in ihrem Leben, in denen sie Alkoholikerin war. Wahrscheinlich war sie durchgehend Alkoholikerin, aber es gab auch Phasen, in denen sie überhaupt nichts getrunken hat. Und in Phasen, die aber richtig düster waren, also wo quasi der Alkohol auf die Depression und auch auf ihre nicht vorhandene Impulskontrolle stießen. Das waren die Zeiten, die bei uns zu Hause richtig, richtig, richtig übel waren. Mit Polizeieinsätzen, mit Rettungsdiensten, die Türen eingetreten haben. Meine Mutter war hochsuizidal und absolut unberechenbar in ihrem Wirken. Und das Perfide war, und das habe ich erst heute verstanden, dass es das besonders schwierig gemacht hat auf meiner Reise, dass es auch Phasen gab, in denen meine Mutter ganz bezaubernd war und herzlich und auch sehr kümmernd. Aber man wusste eben nie, wann das Monster wieder aus der Dunkelheit ans Licht gekrochen kommt und quasi die Herrschaft über ihr Sein an sich gerissen hat. Und dadurch entstand ein Nährboden, in dem ich aufgewachsen bin, wo ich im Grunde genommen nie wusste, was als nächstes um die Ecke kommt. Also sprich, meine Mutter war in ihrem Verhalten nicht berechenbar. Und dann, wenn sie ihre Phasen hatte, die begannen bei uns immer mit den Worten, es geht wieder los. Und das erkannte man daran, dass sie zum Beispiel mittags im Bett lag. Das war immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Und dann wusste man, okay, die nächste Phase hat begonnen. Und ob sie dann Tage, Wochen oder Monate im Bett lag oder auch wirklich sehr, sehr ausfallend war, das wusste man im Vorfeld nie. Also als Kind keine Sicherheit erfahren auf mütterlicher Seite, aber auch nicht auf väterlicher Seite, denn mein Vater war wie viele auch Männer in dieser Generation, und da habe ich ja auch in den diversen Narzissmus-Folgen, die ich hier in Get Happy schon gemacht habe, an der einen oder anderen Stelle drüber gesprochen. Mein Vater hatte starke narzisstische Persönlichkeitszüge, nichts, was wir Kinder taten, war gut genug, wir wurden sehr viel kritisiert. Mein Vater war in seinem ganzen Verhalten absolut unberechenbar, man würde sagen cholerisch. Das hat sich besonders bei Tisch gezeigt, wenn er der Ansicht war, dass wir Kinder nicht gerade sitzen oder dass wir zu viel schmatzen oder zu viel essen oder sonst irgendwie sein Empfinden stören. Dann konnte mein Vater verbal sehr gewaltvoll sein. Und das führte dazu, dass ich als kleines Mädchen einfach in einem Umfeld aufgewachsen bin, das überhaupt nicht berechenbar war und zum anderen hochgefährlich. Heute wissen wir, dass das heißt, dass wir schon als kleine, vulnerable, sehr verletzliche und zarte Geschöpfe, die wir sind als Kinder, natürlich, um uns gesund zu entwickeln, damit sich unser Gehirn gesund entwickelt und unser Nervensystem sich stabil entwickelt, das ist quasi dann das Gegenteil. Also wir wachsen auf in einem kontinuierlichen Zustand von Lebensbedrohung, und zwar 24/7. Und dieser Zustand sorgt für eine hohe Produktion an Cortisol, also an Stresshormon, an Adrenalin. Und dieser Cocktail, dieser biochemische Cocktail in unserem Gehirn, in unserem Stoffwechsel, wird quasi unsere Grundkonfiguration. Und das geht uns so in Fleisch und Blut über, dass wir das für einen Normalzustand halten. Und es war bei mir genauso. Und dadurch, dass ich aber im Alltag, auch als erwachsene Frau, dann vermeintlich sehr gut funktionierte, ich hatte eine tolle Karriere, ich bin früh beim Radio gelandet, ich war erfolgreich, alles nach außen hin schien super zu laufen, kam mein Umfeld und auch ich nicht auf die Idee, dass an anderer Stelle, an denen ich mit Symptomen gekämpft habe, auf die ich gleich ein bisschen näher eingehen möchte, dass das irgendetwas damit zu tun haben könnte, was ich als Kind erfahren hatte. Also augenscheinlich war mit mir alles in Ordnung. Nichtsdestotrotz war ich mit, ich glaube, 23 oder 24 das erste Mal in einer Psychotherapie, weil ich mit einem plötzlichen Beziehungsabbruch, mit einem, ich würde sagen, in meiner ersten richtig fett narzisstischen Beziehung, und mit diesem Beziehungsabbruch kam ich überhaupt nicht klar. Also mir war schon damals bewusst, meine Reaktion auf die Trennung ist irgendwie unverhältnismäßig, weil ich mich überhaupt nicht beruhigen konnte, und zwar über Wochen. Heute weiß ich, mein Nervensystem war in einem absolut kontinuierlich dysregulierten Zustand, und zwar schwer dysreguliert. Ich hatte stundenlange Weinattacken und ich konnte das nicht kontrollieren. Ich fand keinen Ausstieg. Und schon damals gab es so einen Moment der Wachheit, wo ich dachte, irgendwie stimmt hier die Verhältnismäßigkeit nicht. Und dann bin ich zum ersten Mal in die Psychotherapie gegangen. Und ich möchte an der Stelle kurz was sagen, weil ich das immer wieder höre, auch von Klienten oder von Menschen, die mir über den Podcast schreiben, die solche Sätze sagen wie, ja, und dann war ich 2 Jahre in Therapie, aber das hat mir irgendwie nichts gebracht. Ich möchte diesen Satz gerne ein bisschen differenziert und sehr liebevoll in Frage stellen, weil Fakt ist, wir wissen rückblickend gar nicht, ob es was gebracht hat oder nicht, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir uns weiterentwickelt hätten, hätten wir diese 2 Jahre Therapie nicht gemacht. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass wir eine Erwartungshaltung haben an Heilungsprozesse, und das war bei mir ganz genauso, nämlich, dass sich so spürbar, sichtbar innerhalb von Tagen, Wochen oder Monaten irgendwie so ganz riesige Veränderungen einstellen, die wir ganz klar sehen. Und wenn wir das erstmal erreicht haben, dann ist alles nur noch amazing in unserem Leben und alles ist positiv und wir haben überhaupt keine Probleme mehr. Und heute muss ich sagen, das ist ebenfalls großer Käse, weil Heilung geschieht im Unterbewusstsein und neurophysiologisch in unserem autonomen Nervensystem. Und Heilung ist Expansion und nicht Explosion. Das heißt, Heilung oder Traumaintegration vollzieht sich über einen ganz, ganz langen Zeitraum in kleinen, feinen Zahnrädern, die manchmal größer sind und manchmal kleiner, aber wenn sie sich bewegen, dann hat das immer Auswirkungen auch auf das ganze Kunstwerk Mensch. Und wir unterschätzen das so oft, weil wir eben häufig Symptome, unter denen wir leiden, nicht von heute auf morgen loswerden. Man kann das versuchen, nach meiner Erfahrung und meiner, nicht nur meiner persönlichen, sondern auch meiner beobachtenden Erfahrung, kann ich sagen, wenn der Organismus noch im Überlebensmodus ist und wir trennen uns mit Gewalt von einer Coping-Strategie, also oder einer Symptomatik, dann wird sich der Körper an anderer Stelle einfach eine andere Coping-Strategie aussuchen. Also wenn wir zum Beispiel sehr viel rauchen und Coping-Strategien helfen uns, etwas nicht zu fühlen, was wir noch nicht in der Lage sind zu fühlen, und wir hören mit Tipps und Tricks aufzurauchen, dann kann es vielleicht sein, dass wir anfangen zu essen. Oder es kann sein, dass wir anfangen, wie irre Sport zu machen. Es ist vielleicht auf den ersten Blick gesünder als Rauchen, löst aber das Problem nicht, weil das Problem ist ja noch da. Das heißt, ich glaube, da habe ich auch in der Solo-Folge schon mal drüber gesprochen. Im Grunde genommen findet der Körper etwas Neues, mit dem er kompensieren kann, was wir noch nicht in der Lage sind zu fühlen. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ich möchte Symptomatiken teilen, unter denen ich gelitten habe in meinem Leben. Allem voran kennen viele, viele Frauen die klassischen Essstörungen. Also ich war ein Binge-Eater, ich habe heimlich gegessen, ich habe mich unendlich geschämt dabei. Meine Gedanken in schlechten Phasen kreisten 24 Stunden am Tag nur um das Thema Essen. Was habe ich gegessen? Was esse ich heute Abend? Was esse ich morgen früh? Was esse ich morgen Abend? Was bedeutet das, was ich heute gegessen habe? Und wie kann ich es morgen wieder gut machen? Wenn ich heute zu viel gegessen habe, dann kann ich ja morgen weniger frühstücken. der absolute Horror. Diese neuronalen Verknüpfungen, das möchte ich kurz an dieser Stelle erwähnen, sind natürlich immer noch da, weil diese Verhaltensmuster, die wir lernen müssen, um mit schwierigen Situationen in unserer Kindheit klarzukommen, diese Verhaltensmuster sind verknüpft, also als Synapsen in unserem Gehirn, und wir können die nicht neurochirurgisch amputieren. Wir können dieses neuronale Netzwerk in unserem Gehirn nicht finden, aber wir können mehr und mehr durch viel Geduld, durch Wohlwollen, durch Psychoedukation, durch Selbstedukation, also indem wir selber mehr erfahren über Trauma, zum Beispiel durch Podcasts wie diesen hier oder Dami Scharf oder Verena König, über Bereitschaft, über Beharrlichkeit, über einfach sehr viel Wohlwollen, können wir lernen, aufzuhören, diese Netzwerke zu benutzen, um dann Netzwerke zu verknüpfen, die uns mehr dienen, aber auf einem sicheren Fundament, also in einem Körper, der ein Gefühl von Sicherheit empfindet, also nicht mehr im Überlebensmodus ist. Ich habe also kompensiert durch Binge-Eating, also Essen nonstop, ständig irgendwas in den Mund hinein. Ich habe irre viel geraucht, ich habe sehr, sehr viel getrunken, in schlechten Phasen auch gerne mal nachmittags um 4, natürlich immer mit so einer Diskussion im Kopf, kann man das jetzt bringen, jetzt schon Drink, ach, wenn du jetzt im Urlaub wärst, würdest du ja vielleicht auch und so weiter, kennt ihr vielleicht. Ich hatte zu tun mit depressiven Episoden, in denen ich nicht mal die Kraft hatte, mir die Zähne zu putzen, geschweige denn mir was zu essen zu machen. Und diese Episoden wechselten sich ab mit Zuständen von extremer Dysregulation, Panikattacken, die teilweise eher im neuronalen Shutdown endeten. Also ich wurde ohnmächtig, mein System ist runtergefahren, ich lag mehrere Male deswegen im Krankenhaus. Ich hatte zu tun mit chronischen Schmerzen, mit Migräne, mit extremen Verspannungen, mit Verdauungsstörungen. Besonders viele Menschen, die in hochsympathikotonen Zuständen lange leben, haben ein Thema mit Durchfällen oder mit Verstopfung. Bei mir waren es Blähungen. Also wir wissen ja mittlerweile durch die Darm-Hirn-Achse, dass unser Gehirn mit dem Darm verbunden ist. Das heißt, wenn wir gestresst sind, hat das immer Auswirkungen auch auf unseren kompletten Verdauungsapparat. All diese Symptome konnte ich aber ganz gut balancieren in meinem Leben und ich konnte nach außen hin den Schein ganz gut wahren. Und hättest du mich damals gefragt, ob ich darunter leide, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, es ist halt, wie es ist. So, mir war gar nicht klar, dass das Symptome sind und dass das irgendwas mit meiner Kindheit zu tun hat. Worunter ich aber wirklich sehr gelitten habe, das waren meine romantischen Beziehungen zu Männern, weil ich einfach unsägliche Entscheidungen getroffen habe, auf Basis dessen, was ich gelernt hatte, was Beziehung ist und was ich gelernt hatte, was Bindung bedeutet und wie sich Bindung anfühlt und mit welchen Themen meine Partner so um die Ecke kommen dürfen, weil diese Themen konnte ich gut handeln. Ich hatte Erfahrungen gemacht mit einer alkoholkranken Mutter, also konnte ich als erwachsene Frau sehr gut umgehen mit Männern, die Suchtthemen hatten. Und mit Suchtthemen meine ich nicht nur Alkohol, sondern ich meine damit auch Drogen, Kaufsucht, Sexsucht, Arbeitssucht, also Workaholism. Das ist so gesellschaftlich anerkannt und irgendwie nichts Großes, aber Menschen, die 60, 70 Stunden die Woche arbeiten, kompensieren häufig andere Themen in sich durch dieses wahnsinnige Arbeitspensum, und auch Arbeit kann sich zu einer Sucht entwickeln. Also die Beziehungen mit Männern, die ich hatte, waren unendlich schmerzhaft, missbräuchlich mir gegenüber, finanziell missbräuchlich, emotional missbräuchlich, körperlich missbräuchlich. Und ich habe in jeder Beziehung um die Liebe meines Gegenübers gekämpft wie eine Löwin. Und ich habe alles ertragen, ich habe alles verziehen. Und ja, wenn ich daran heute zurückdenke, dann macht mich das immer noch traurig. Und ich möchte diese junge Frau, die ich war, egal ob in den 20ern, 30ern oder 40ern, einfach nur in den Arm nehmen und ihr sagen, es tut mir so leid, dass du diese Erfahrungen gemacht hast und scheinbar machen musstest. Ich bin, wie ihr vielleicht wisst, kein Fan von dem Satz und ich glaube auch nicht daran, dass meine Seele sich das ausgesucht hat. Da wehre ich mich wirklich mit Händen und Füßen. Und dennoch hatte man mir nicht vorgelebt, was Beziehung und Bindung auf einer sicheren und gesunden Ebene bedeutet. Und insofern konnte ich es nicht umsetzen. Ich wusste nicht, wie sich eine gute, stabile und sichere Beziehung und Bindung anfühlt. Und selbst in der Beziehung, in der ich dachte, dass das jetzt eine sichere Bindung und eine gesunde und gute und erwachsene Beziehung ist, wurde ich dann retrospektiv doch eines Besseren belehrt und durfte auch da mit mir sehr versöhnlich umgehen, dass ich vielleicht doch wieder mehr in alte Muster getappt war, als mir das zum Zeitpunkt der Beziehung bewusst war. Aber ich muss auch sagen, ich konnte dann nach meiner Traumatherapie, also ich war insgesamt 8 Jahre in Traumatherapie, immer wieder mit Unterbrechungen, immer mal wieder so 3 Jahre Pause dazwischen, aber in Summe waren es gut 8 Jahre, konnte ich doch als erwachsene Frau mit den Folgen, aber vor allem auch mit den, nennen wir sie mal herausfordernden Persönlichkeitsanteilen meines Gegenübers in der Beziehung, konnte ich sehr viel besser umgehen als in den Jahren davor. Das heißt, es hat mich einfach nicht mehr gebrochen und es hat mich nicht mehr kaputt gemacht. Und ich hatte mittlerweile gelernt, Grenzen zu ziehen und am Schluss eine ziemlich harte. Und das ist zu würdigen, finde ich, weil wir sehen dann immer nur, was hat noch nicht funktioniert? Jetzt ist mir das schon wieder passiert. Das gibt's doch überhaupt nicht. Wie bescheuert kann man sein? Aber wir sehen gar nicht die Fortschritte. Wir sehen gar nicht, dass wir ja vielleicht wieder mit einem ähnlichen Gegenüber konfrontiert wurden wie schon einige Male zuvor. Aber dieses Mal sind wir vielleicht besser damit umgegangen und es hat uns nicht umgebracht. Und wir haben vielleicht nicht sofort die Dating-App wieder installiert, um uns in die nächste toxische Beziehung zu flüchten, sondern ich für meinen Fall konnte das erste Mal mit all den Emotionen sein, die dieser plötzliche Beziehungsabbruch mit sich brachte. Das heißt, ich konnte die Trauer fühlen, ich konnte die Angst fühlen, das Gefühl von Alleinsein und irgendwann tatsächlich auch die Wut, wobei das war ein längerer Prozess. Das habe ich schon auch in mir beobachtet, dass ich immer noch nach Entschuldigungen gesucht habe und nach Erklärungen gesucht habe und immer schneller verziehen habe. Aber nach gut einem Jahr war ich dann auch in der Lage, meine Wut einzuladen. Und doch sitze ich hier und spreche mit dir und euch und habe diese Folge ja im Titel genannt, warum ich an Heilung glaube. Der Grund, warum ich an Heilung glaube, ist, dass ich einfach genau derselben Spezies angehöre wie du und wie ihr. Und es gab lange Phasen in meinem Leben, und ich kann mich erinnern, dass ich das auch wortwörtlich zu meiner Therapeutin gesagt habe. Ich war fest davon überzeugt, dass Heilung nicht möglich ist. Ich konnte mir einfach ein Leben, in dem ich gut und stabil durch den Alltag komme, ohne diesen äußeren Schein am Leben zu halten, also ohne in dieser Hochfunktionalität zu bleiben und mich hinter dieser Persona zu verstecken, dieser Medienfigur, die ich war, dieser Radiomoderatorin, die ich war und deren Leben so glänzend war. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es ein Leben auf der anderen Seite des Zauns gibt. Aber heute lebe ich auf der anderen Seite des Zauns und der Grund, warum ich diese Arbeit hier mache, warum ich in dieser Folge ein bisschen was von mir erzählen möchte, warum ich Get Happy mache, warum ich vor 6 Jahren angefangen habe, die Seiten zu wechseln und mich ausbilden zu lassen und fortbilden zu lassen in Sachen Traumabegleitung und traumasensiblem Coaching, ist, dass ich weiß, wie es sich anfühlt, weil ich so viele Jahre dort war. Und weil ich Menschen Mut machen möchte und Zuversicht spenden möchte und sie daran erinnern möchte, dass es Neuroplastizität gibt, das Phänomen in unserem Gehirn, das wir, ich glaube, es ist 1960 entdeckt worden, die Tatsache, dass wir bis ins hohe Alter neue Verhaltensmuster, neue Gefühlsmuster und neue Denkmuster lernen können und Das Phänomen der Neuroplastizität öffnet uns Menschen, die unter Traumafolgen oder Traumafolgestörungen oder Traumasymptomen leiden, öffnet uns ein Tor, ein goldenes Tor in ein ganz anderes Leben. Nämlich in ein Leben, in dem wir mit uns und unserem Nervensystem, all unseren inneren Anteilen, all unseren inneren Kindanteilen, die so viel erlitten haben vor so, so vielen Jahren, ein Leben, in dem wir mit all dem in Verbundenheit sein können und es halten können und es wahrnehmen können, was in uns los ist und ein Gefühl von Selbstwirksamkeit entwickeln können und ein Gefühl von Sicherheit empfinden können in diesem Körper, in diesem Gefäß, in dem wir zu Hause sind. Ich glaube an nichts mehr als an das. Ich glaube nicht daran, dass es da draußen einen Menschen oder ein Wundermittel oder eine Pille oder das Retreat gibt, das uns das ermöglicht. Und diesen Satz werde ich niemals müde, ihn zu wiederholen. Und das möchte ich auch in dieser Folge. Niemand da draußen weiß, was dein Weg ist. Niemand weiß es. Ich nicht. Niemand. Nicht der Papst. Niemand. Niemand weiß es. Nur du weißt, was der Weg ist. Und ich möchte dich und euch daran erinnern, das niemals zu vergessen, weil wir leben momentan in einer Zeit, wo spiritueller Narzissmus explodiert und Gurus überall auf der Welt explodieren, die uns verkaufen wollen, dass sie den Schlüssel haben, den Schlüssel zur Heilung. Und nur so funktioniert's. Und wenn es bei dir nicht funktioniert, dann bist du eben einfach noch nicht gut genug oder du musst dich mehr anstrengen. Das ist nicht der Weg. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass besonders, wenn es um Traumaheilung geht, weniger häufig mehr ist, um den Körper nach und nach in kleinen Schritten aus diesem Wahnsinns-Überlebensmodus zu holen. Und je mehr wir uns unter Druck setzen, Erwartungen an uns stellen und aus unserem eigenen Heilungsprozess einen Leistungssport machen, in dem es irgendetwas zu gewinnen gibt, umso mehr stressen wir ein sowieso hochgestresstes System, nämlich unser Körpersystem. Und der traumasensible Weg, und das ist nicht meiner, sondern jeder Mensch, der sich in der Tiefe mit Trauma beschäftigt hat, Dami Scharf, Verena König, Philipp Ruland, wie sie alle heißen, diese wunderbaren Menschen, die so eine fantastische Arbeit machen, auf internationalem Level, Bessel van der Kolk, Peter Levine oder auch Gabor Maté. Der traumasensible Weg ist genau das Gegenteil. Nämlich nicht höher, schneller, weiter, nämlich nicht noch mehr Retreats, noch mehr anstrengen, noch mehr neue Coping-Strategien in uns etablieren, sondern den Fuß vom Gas zu nehmen. Und in dem Moment, wo wir Traumadynamiken nicht nur verstehen, sondern auch begreifen, also sie verkörpern können, wird uns mehr und mehr bewusst, warum wir eigentlich mehr Ruhe und Entspannung brauchen in einem Organismus, der hoch angespannt ist oder in diesem chronischen Hochstress, diesem traumatischen Stress der Kindheit noch gefangen ist. Ich wünschte, ich hätte den Fünf-Punkte-Plan, ich habe ihn nicht. Aber was ich dir und euch auf jeden Fall mitgeben möchte, alles, wo ihr das Gefühl habt, da fühle ich mich mit mir verbunden, da habe ich das Gefühl, da komme ich runter. Da habe ich das Gefühl, ich bin wirklich mal für ein paar Augenblicke im Hier und Jetzt. Das sind die Dinge, die ihr braucht. Und sichere Menschen. Wir brauchen unbedingt für Heilungsprozesse ein sicheres Gegenüber. Das kann eine liebe Freundin sein, das kann ein Coach sein oder eine Therapeutin, vielleicht eine Nachbarin oder vielleicht auch ein vierbeiniges Geschöpf. Aber ein Wesen, in dessen Gegenwart wir uns sicher fühlen. Denn wenn wir aufwachsen in einer Atmosphäre, die sehr bedrohlich und sehr unsicher ist, dann fehlt uns das erlebte Erfahren von Sicherheit. Wir wissen nicht, wonach wir uns ausrichten sollen, wenn wir es noch nicht erlebt haben. Wir brauchen die Erfahrung. Und da habe ich, glaube ich, in der letzten Solo-Folge auch drüber gesprochen, als es um Freunde und Beziehungen ging. Wenn wir aufwachsen, ich bleibe jetzt mal bei dem Wort, auch wenn es nicht wissenschaftlich ist, wenn wir aufwachsen in einem toxischen Umfeld, in einer toxischen Familienstruktur, fühlen sich toxische Menschen später, und das kann auch Arbeitsplätze betreffen, fühlen sich für uns vertraut an, weil es das ist, was wir erfahren und gelernt haben. Und für eine Korrektur, für eine korrigierende Erfahrung brauchen wir etwas anderes. Also ich erlebe das manchmal mit Teilnehmern im Seminar, die dann plötzlich so in der Gruppe erfahren, wie gesehen sie sich fühlen oder wie sie sich plötzlich sicher genug fühlen, um sich zu öffnen in der Gruppe. Und dann entsteht ein ganz neuer Nährboden von Verbundenheit. Und das ist einfach irre schön zu bezeugen. Und Traumaheilung ist kein linearer Prozess, sondern ein dynamischer. Und wir glauben immer, das geht dann so kontinuierlich so nach oben. Aber in Wahrheit ist es einfach eine Achterbahnfahrt, ein echter Rollercoaster-Ride. Und ich wünsche uns allen, dass wir mit unserem erwachsenen Ich immer mehr Spielfreude entwickeln und gnädiger mit uns sind, wenn es mal wieder auf der Achterbahnfahrt ins Tal geht. Denn klar ist, nach dem nächsten Tal kommt sicherlich auch wieder der nächste Hügel, den wir erklimmen dürfen. Und so lernen wir, die Welle des Lebens immer besser zu reiten. Und sei dir gewiss, du bist auf dieser Reise nicht alleine. Wir sind Millionen von Menschen überall auf der Welt, die einfach immer noch, manchen ist es bewusst, vielen ist es überhaupt nicht bewusst, in einem Körper leben, der im Überlebensmodus ist und noch nicht in der Gegenwart und in einem sicheren Zustand angekommen ist. Und jeder, der sich auf diese Reise macht, macht einen Unterschied. Und ich glaube fest daran, dass es geht. Ich glaube daran, dass Heilung möglich ist. Finde deinen Weg, finde deine Leute, finde das, was dich unterstützt im Prozess, und du musst es nicht mehr alleine schaffen. Wenn ihr bis hierhin zugehört und zugeschaut habt, dann danke ich euch von Herzen. Ich freue mich sehr über Kommentare unter der Folge auf YouTube oder natürlich auch auf Spotify. Lasst mir gerne ein Sternchen da oder vielleicht sogar 5. Und wenn ihr auf YouTube zuschaut, dann bitte abonniert diesen Kanal. Der Algorithmus mag das sehr, sonst ist es wirklich sehr schwer, in die Sichtbarkeit zu kommen und mehr Menschen mit diesen Themen zu erreichen. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören, danke, dass du auf der Reise bist und danke, dass du so mutig bist, dich deinen Themen und dir selber zu stellen, denn eins ist klar, egal wie unsere Beziehungen weitergehen, der Mensch, mit dem wir auf jeden Fall bis ans Ende unseres Lebens zusammen sein werden, der sind wir. Also, bis zur nächsten Folge. Bitte bleib bis dahin wie immer zuversichtlich, gesund und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.